kann sagen, wir werden Zeitzeugen des Endes oder des Untergangs des Wirtschafts- und Finanzsystems, wie wir es kannten. Liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Bus Office, in der es um genau dieses Thema gehen soll. Wir erleben die letzten Zuckungen unseres Finanzsystems und wir alle wissen nicht, was uns als Kommendes erwarten wird. Viele haben Befürchtungen, andere Hoffnungen. Wie wir in diese Situation gekommen sind und welche Ausblicke wir möglicherweise haben, darüber spreche ich heute mit dem Finanz- und Unternehmensberater Kai Gärtner. Ja, Herr Gärtner, Sie haben mir erzählt, zu Zeiten Ihres Wirtschaftsingenieurwesenstudiums waren Sie voll im Mainstream. Und trotzdem hatten Sie ein Bauchgefühl, was sich gebissen hat mit den Inhalten der Fachliteratur, die Sie damals konsumieren mussten.
Ja, letztendlich ist es ja so, wenn man anfängt mit Studieren, wird man erstmal mit den normalen Mainstream-Medien und mit den normalen Mainstream-Literatur versorgt und muss da doch ein bisschen, sag mal, in die Richtung lernen und die Prüfungsfragen letztendlich sich vorbereiten. Und wenn man aber anfängt, in die Tiefe zu gehen und Fragen zu stellen und versucht, verschiedene Dinge in einer gewissen Ebene zu hinterfragen, stößt man letztendlich auf immer mehr Widersprüche, die letztendlich dann dazu führen, dass man sich außerhalb der empfohlenen Literatur anfängt zu belesen. Und da kommt man relativ schnell dahinter, dass ja einiges seit Jahrhunderten eigentlich gewaltig schief läuft. Ne?
Also das Phänomen kenne ich persönlich aus dem Medizinstudium, aber was war denn bei Ihnen so, also sozusagen im wirtschaftlichen Kontext, das, wo Sie sagten, das beißt sich jetzt mit den Informationen, die ich aus anderer Literatur habe oder eben mit meinem Bauchgefühl?
Ja. Also die Hauptfrage war bei uns im Studium, dann im Finanzwirtschaftsstudium, wo kommt Geld her, wie entsteht Geld, wo kommen Schulden her und vor allem auch, wie entstehen Schulden von Staaten und wie werden die jemals wieder getilgt? Und diese Frage konnte letztendlich niemand so wirklich beantworten oder wollte auch niemand so richtig beantworten.
Also das war eine Frage, die Sie den Professoren gestellt haben und die haben dann darauf keine Antwort gegeben oder haben rumgeeiert? Oder?
Ja, naja, die haben dann halt letztendlich sich irgendwas da ausgedacht oder den gängigen Sachen. Aber ja, letztendlich ging es immer wieder darum, dass man den Leuten erklärt, ja, die Leute bringen ihr Geld zur Bank und die Bank verleiht das dann an andere und die zahlen Zinsen. Also dieser vereinfachte oder einfache Geldkreislauf, der ja aber im Endeffekt gar nicht so funktioniert.
Wie funktioniert er denn?
Na, der Geldkreislauf funktioniert letztendlich so, dass die Zentralbanken das Geld erschaffen und das Geld letztendlich den Staaten zur Verfügung stellen, damit die Staaten letztendlich aber den Wirtschafts- und Handelskreislauf letztendlich auf- und ausbauen können. Und die Staaten zahlen dafür an die Zentralbanken, die ja letztendlich ein privates Kartell sind, Zinsen. Mhm. Ne? Und das Thema fraktionelles Banking-System ist natürlich wichtig zu verstehen. Das heißt also, jede Geschäftsbank hat nur einen ganz kleinen Teil an Kundengeldern und Eigenkapital und kann diesen mit gewissen Faktoren hebeln. Das heißt, die Geschäftsbanken können neues Geld schöpfen und dieses Geld dann letztendlich über Kredite an Endkunden, an letztendlich Industrie, Unternehmen oder auch an Staaten die Geldmenge permanent ausweiten.
Das war ja nicht immer so. Also die Privatisierung der Geldentstehung, die ist ja erst im letzten Jahrhundert durchgegangen. Ja. Also wirklich an den Augen der Weltbevölkerung vorbei und eigentlich auch an der Staatlichkeit vorbei. Wie ist das passiert?
Ja, also letztendlich ist es halt so, das uns bekannte jetzige Geldsystem wurde 1913 letztendlich ins Leben gerufen durch die Gründung der Federal Reserve Bank. Na, und wenn man sich die Geschichte der Federal Reserve Bank, wie die entstanden ist, durch was für Aktionen das alles vorbereitet wurde, na, kann man erkennen, dass das wirklich letztlich an der Öffentlichkeit vorbei passiert ist, durch letztendlich geschickte Winkelzüge der Privatbanker, die dahinter gestanden haben. Na, und letztendlich dann hat man das akzeptiert. Und ja, es wurde halt vorbereitet durch verschiedene Krisen. Das heißt also, große Geschäftsbanken haben immer wieder verschiedene Krisen geschaffen, um letztendlich die Politiker in diese Richtung zu bekommen, dass die sagen, okay, wir müssen jetzt ein Zentralbanksystem einführen und man hat letztendlich die Politiker in den USA damals mehr oder weniger überrumpelt, diesen sogenannten Federal Reserve Act zu unterschreiben, der dazu geführt hat, dass die USA als Staat die Hoheit über ihr eigenes Geld im privaten Bankenkartell übereignet hat.
Mhm. Ja. Und in Europa ist es doch aber jetzt auch nicht anders.
Genau. Ja, letztendlich die Gründung der Federal Reserve Bank hat stattgefunden einen Tag vor Heiligabend 1913. Das heißt also, ein Großteil der Abgeordneten vom Kongress waren schon unterwegs oder in den Winterferien, sodass nur noch ein kleiner Teil der Kongressabgeordneten da waren, und die waren alle von den damaligen US-Präsidenten auf Linie gebracht worden. Und so wurde letztlich dieses wichtige Gesetz halt verabschiedet. Und Ziel war es natürlich, dieses Zentralbanksystem weltweit zu installieren. Und das hat letztendlich über verschiedene Phasen stattgefunden. Zum Beispiel letztendlich über den Ersten Weltkrieg, über die Russische Revolution, die ja letztendlich alle dazu geführt haben, dass in ganz Europa und meistens dann auch im Rest der Welt letztendlich dieses Zentralbanksystem nach dem amerikanischen Prinzip errichtet wurde. Und auch die EZB gehört letztendlich in dieses Bankensystem, in dieses Kartellsystem halt mit rein jetzt. Ne?
Könnte man sagen, dass noch irgendjemand anderes als die Installateure dieses Bankwesens davon profitieren? Hat noch irgendwer anders einen Nutzen davon? Also sagen wir mal Politik oder vielleicht sogar die Bevölkerung der Welt?
Also die Bevölkerung der Welt, die einfachen Menschen, haben davon im Endeffekt keinerlei Vorteile, sondern es ist letztlich dazu da, um die einfachen Menschen, sagen wir, ihre Arbeitskraft und ihre Energie zu berauben über Inflation, über Geldmengenausweitung. Das ist ja die größte Form der Steuer, die Inflation, weil der kann niemand entgehen. Mhm. Und Profiteure sind in erster Linie die Günstlinge dieser Zentralbank, das heißt also erstmal die Eigentümer, die Privatbanken und letztendlich ein Großteil der Geschäftsbanken und auch die Industrie und teilweise natürlich auch die Politik, weil nur durch dieses Geldsystem mit unendlicher Geldmengen- und Kreditmengenausweitung sind verschiedene politische Agenda-Punkte überhaupt umsetzbar.
Aber ist die Politik nicht auch vollkommen erpressbar? Dadurch, dass sie sich wahnsinnig verschuldet bei den Banken, können doch schlussendlich die Banken sagen, was in der Politik gespielt wird. Oder irre ich mich da?
Das ist richtig. Ne? Letztendlich sind ja die Politiker ja nur Erfüllungsgehilfen der privaten Unternehmen. Schwerpunkt halt heute des digital-finanziellen Komplexes. Mhm. Und letztendlich geht man dort einen gewissen Pakt ein. Ne? Das heißt, es werden gegenseitige Abhängigkeiten geschaffen. Ne? Aber im Endeffekt gebe ich Ihnen recht. Ne? Die das Geld kontrollieren, die kontrollieren letztendlich die Politiker. Ne? Und letztendlich kaufen sich im Endeffekt in alle Länder, in alle Parteien, in alle Organisationen mit einer Unmenge an Geld, die ja letztendlich permanent neu geschaffen wird, ein und schaffen letztendlich dort Abhängigkeiten und können so letztendlich Dinge steuern und können natürlich auch über das Geldsystem politische Zielrichtungen vorgeben. Ne? Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist letztendlich die Wahl in Griechenland, ne? Wo halt praktisch kurz vor der Wahl in Griechenland, wo ja diese Oppositionspartei in allen Umfragen vorn lag, hat einfach letztendlich die Weltbank und auch die Europäische Zentralbank hat praktisch Griechenland von sämtlichen Kapitalströmen abgeschossen, ne? Was dann dazu geführt hat, dass das zum relativ schnellen Umdenken in der Bevölkerung geführt hat und dann entsprechend die Wahl anders ausging, als wie es absehbar war. Ne?
Das sind also so die Dinge, die Sie gefunden haben, autodidaktisch in Ihrer eigenen Recherche zu Hause abseits vom Hörsaal. Und Sie haben mir erzählt, dass 9/11 für Sie diesen Aufwachprozess noch mal verstärkt hat. Aber warum?
Ja, letztendlich geht es dort immer um das gleiche Thema, Folge der Spur des Geldes. Und wenn man der Spur des Geldes folgt, kommt man relativ schnell zu anderen Ergebnissen, als wie man in den Medien, in den Zeitungen und so weiter vorgesetzt bekommt. Und da war halt letztendlich bei 9/11 eins, es waren halt an den Finanzmärkten nachweisliche Anomalien aufgetreten im Vorfeld dieser Ereignisse, wo man gesagt hat, okay, da sind Dinge passiert, die können halt nur von Leuten gesteuert und ausgelöst worden sein, die wissen, was kommt. Na, weil ich sag mal, Beispiel die Fluglinien, die betroffen waren, die beiden Fluglinien, die von diesem Event betroffen waren, diese Aktien sind ein paar Tage, bevor das passiert ist, gegen den gesamten Markttrend und gegen einen permanent steigenden Aktienmarkt sind die plötzlich und ohne Grund angefangen zu fallen bei Umsätzen, die ein zigfaches der normalen Tagesumsätze an der Börse betroffen haben. Das gleiche galt letztendlich für verschiedene Derivate, wo auf einmal die Umsätze das 5- oder 10-fache der vorher normalen Tagesumsätze betroffen haben. Und wenn man dann halt sieht, ne, dass Dinge komplett unerklärlich passieren, aber dann später eine Gründung liefern, dann sieht man das halt. Ne.
Aber das muss doch unfassbar vielen Aktienanalysten, Finanzexperten aufgefallen sein, oder?
Das wird sicherlich einigen aufgefallen sein. Es wird sicherlich einige Insider gegeben haben, die natürlich dort in diesen wenigen Tagen gigantische Geldmengen generiert, gigantische Gewinne gemacht haben. Und letztendlich, wenn man bei solchen Events dabei ist und sagt man dort exorbitante, sichere Gewinne einstreicht, dann hält man halt einfach den Mund.
Was ist denn damals mit Ihrem Weltbild passiert?
Das Weltbild wurde nochmal nachhaltig erschüttert, weil man letztendlich davon ausgegangen ist, dass solche Verbrechen, egal von welcher Seite, eigentlich nicht möglich sind. Und das hat letztendlich dann das ganze Thema nochmal verstärkt, dass man sagt, man muss noch viel genauer hingucken, was wird uns erzählt und was ist letztendlich irgendwo näher oder was ist letztendlich die Wahrheit.
Nun war ja die Corona-Zeit für viele Menschen ein Katalysator in der Gestalt, ja, dass viele diesen Aufwachprozess auch erleben, den Sie zum Beispiel bei 9/11 dann so krass hatten. Und die Kollegen oder Kommilitonen, die Sie früher hatten, die Sie jetzt haben, die diesen Weg nicht mitgehen, wie erklären die sich denn diese Anomalien und die Entwicklungen, die wir haben? Also kann man denn wirklich dann so blind sein und immer den Sündenbock tatsächlich verantwortlich machen, den jetzt gerade die Medien einem vorsetzen? Oder wird dann unter vorgehaltener Hand doch manchmal spekuliert?
Also es gibt, wie gesagt, auch in unserer Branche letztendlich überall die Schnittmenge. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die halt, sag mal, die Bequemlichkeit lieben, die halt, sag mal, sich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen wollen, ne, die einfach das vorgefertigte Weltbild akzeptieren, weil es letztendlich, ja, Probleme mit der eigenen Komfortzone gibt. Und es gibt einen gewissen Teil der Menschen, die sich mit den Themen ernsthaft beschäftigen, und die kommen natürlich dann automatisch in die Richtung, wo man sagt, okay, hier sind viele Dinge, die da alle geplant ablaufen, hier sind Dinge, die sind koordiniert, hier passiert nichts aus Zufall. Aber das ist letztendlich, sag mal, nicht branchenabhängig, sondern es gibt, denk mal, in allen Berufszweigen Menschen, die sich mit versuchen, mit dem Thema Wahrheit und mit den Hintergründen zu beschäftigen und einige, die letztendlich in Ruhe ihr Leben leben wollen.
Aber in Ruhe das Leben leben wollen, das bedeutet ja auch, dass man sich keine Sorge um die Zukunft machen muss. Ja. Und die Leute, die in ihrer Branche arbeiten, die müssen ja auch vergegenwärtigen, dass dieses System gerade eine Talfahrt zumindest erlebt. Aber viele sagen ja auch, dieses System ist am Ende, es hat sein Zenit längst überschritten. Das ist doch dann schon ein gewaltiger Akt der kognitiven Dissonanz, trotzdem noch weiter zum Beispiel Bausparverträge oder Lebensversicherungen zu verkaufen oder eine Riester-Rente abzuschließen oder. Wie ist das denn jetzt zurzeit in Ihrer Beratungstätigkeit oder bei Kollegen, die ebenfalls beraten? Wie sehen Sie real die Möglichkeiten zum Beispiel Altersvorsorge und wie sehen das Ihre Kollegen, die überhaupt nicht auf unserer Wellenlänge sind?
Letztendlich ist es halt so, wenn man sich mit dem Geldsystem beschäftigt, das heißt auch gerade, wie entsteht Geld, wie entstehen Schulden, wie entstehen Vermögen, wie werden Schulden getilgt, werden Schulden überhaupt getilgt und man halt feststellt, dass Staatsschulden permanent mehr werden, dass die Staatsschulden nie getilgt werden, sondern dass die immer wieder auf die nächste Generation übergewälzt werden und höchstens durch ganz große externe Ereignisse wie eben Kriege oder letztendlich ein Währungs- und Systemkollaps verschwinden und man feststellt, dass praktisch letztendlich ein Großteil der Vermögen, die halt im sogenannten Geldsystem sind, immer mit Ansprüchen von der Gegenpartei versehen sind. Das heißt also, wenn man das versteht, muss man erkennen, dass halt sämtliche Produkte, die sich auf dem Thema Geld und Geldforderungen, ob nun gegenüber einer Bausparkasse, gegenüber einer Bank oder gegenüber einer Versicherung oder einer Pensionskasse, letztendlich auf Schulden basieren, dass man damit langfristig im Endeffekt nur verlieren kann und diese ganzen Systeme zusehends schlechter funktionieren, kommt man letztlich dazu, dass man nur im Sachwertbereich, also Immobilien, Aktien, Firmenbeteiligung, Wald, Land oder eben auch Edelmetalle, Technologiemetalle, dass man dort letztendlich gesichert im Endeffekt Vermögen aufbauen kann. Da muss man sich letztendlich irgendwann entscheiden, na, welchen Weg gehe ich. Und diese Entscheidung muss letztendlich jeder für sich treffen. Und es gibt Kollegen, die die Entscheidung getroffen haben, diese klassischen Produkte weniger oder gar nicht mehr anzubieten, weil die halt wissen, dass sie in Zukunft langfristig überhaupt nicht mehr funktionieren, weil sich die Rahmenbedingungen einfach politisch so geändert haben, dass ich mit einer Null- und Negativzinspolitik einfach kein Geld mehr verdiene. Und andere Kollegen sind halt pragmatischer, die sagen, okay, es hat ja die letzten 10, 20, 30, was weiß ich, auch 50 Jahre hat es funktioniert. Es wird auch weiter irgendwie funktionieren. Ne? Und letztendlich dann, ja, Business as usual machen.
Wie sieht denn jetzt zurzeit so die Entwicklung auf dem Bau, also der Häuslebaumarkt aus? Da gibt es doch, also das habe ich zumindest so erlebt aus Gesprächen, drastische Einbrüche, wie viele Bausparverträge abgeschlossen werden oder wie viele Bauanträge gestellt werden und so weiter. Also der Traum vom eigenen Haus, dann haben sich ja viele mittlerweile seit Corona abgeschminkt. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Was beobachtet man da?
Ja, letztendlich haben wir aktuell eins. Letztendlich, wir haben Jahr 2009/10 mit dem Beginn der aktuell laufenden Finanzkrise, die ist ja nie zu Ende gegangen, die ist ja nur letztendlich runtergefahren und ein bisschen abgedämpft worden, haben wir natürlich eine Phase erreicht in dem Finanzsystem, wo die Zinsen von normalen Zinssätzen, ich sag mal 4-5% auf 10 Jahre fest, sukzessive von den Banken, Zentralbanken vor allem, abgesenkt wurden auf Null. Und dem folgen natürlich auch der Marktzins für Anleihen und der Marktzins für Baugeld permanent gefallen sind. Und Immobilienpreise sind ja letztendlich nur ein Derivat von Zinsen, was ja bedeutet, dass die Immobilienpreise schwerpunktmäßig von der Zinsentwicklung und von den Zinsen am Hypotheken- und Pfandbriefmarkt abhängen. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten 10 Jahren, so wie die Zinsen gefallen sind oder die Zinsen von den Zentralbanken nach unten geschraubt wurden, die Immobilienpreise exorbitant und überproportional gestiegen sind. Und jetzt haben wir die Situation, wir sind hier jetzt aktuell vor allem in Europa, USA, Nordamerika in der Situation, dass wir wirklich Höchstpreise für Grundstücke und auch Höchstpreise für Immobilien sowohl im Bestand als auch für Neubau haben, weil durch die 10-19-Thematik die Lieferketten nicht mehr synchron laufen, sodass halt praktisch das Baumaterial, was verfügbar ist, immer teurer wird, ne, weil letztendlich Engpässe entstanden sind. Und wir haben das Phänomen, dass die Marktzinsen seit vorigem Jahr Herbst drehen. Das heißt also, die Marktzinsen auch für Baugeld und auch letztendlich die Kapitalmarktzinsen, die von den Zentralbanken nicht beeinflusst und groß gesteuert werden können, die haben ihren Tiefpunkt letztes Jahr erreicht und seitdem steigen die Zinsen. Und wir haben das Phänomen, dass die Baugeldzinsen sich seit vorigem Jahr im vierten Quartal von ihrem Tiefpunkt bis Stand heute innerhalb von einem reichlichen Dreivierteljahr verdreifacht haben.
Oh, ja. Okay. Aber das ist ja nun total schlecht für Menschen, die schon den Braten wittern, was passiert. Was passiert auch mit dem Wert des Euros, die dann versuchen, ihr Vermögen in einer Immobilie zu stecken, aber die können ja gar nicht mehr bauen. Also es ist ja wirklich Suizid, wenn man jetzt sich traut, noch ein Haus zu bauen, weil man sich auf die Lieferketten nicht mehr verlassen kann, weil man kaum noch einen Kredit abschließen kann oder weil auch so viele Bauunternehmen pleite gehen. Aber ja, wie kann man denn dann sein Vermögen schützen, wenn es nicht mehr im eigenen Haus möglich wäre oder mit einem Grundstück oder so?
Naja, letztendlich ist es halt so, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile die dreifachen Tendenz steigend Kreditkosten wie vor im reichlichen Dreiviertel, halben Jahr und haben aber weiterhin die Höchstpreise. Das heißt also, ich muss für den gleichen Kreditrahmen, den ich benötige, wie gesagt, nicht mehr ein, sondern vielleicht auf 10 Jahre schon 3% Zinsen. Mhm. Und natürlich, was erschwerend dazu kommt, dass auch die Vergaberegeln für Kredite nochmals verschärft wurden. Das heißt, die Banken bekommen auch von oben von den Regulierungsbehörden, bekommen die Druck, sodass praktisch eine Kreditvergabe an Privathaushalte auch von der regulatorischen Seite verkompliziert wird. Der schnelle Weg ist letztendlich jetzt noch, wenn man in den Immobiliensektor jetzt investieren will, über Bestandsimmobilien. Das heißt also, das Risiko, ob ich ein Haus, was ich jetzt vielleicht dieses oder nächstes Jahr anfange zu bauen, das Risiko, ob ich das in dem geplanten Zeitraum fertig bekomme durch Lieferengpässe, nicht vorhandene Kapazitäten bei den Handwerkern. Wenn man das umgehen will, muss man in den Bestandsimmobilienmarkt reingehen und dort halt noch gucken, ob man ein Schnäppchen macht, was aber aufgrund der hohen Preise auch schwierig geworden ist.
Nun haben ja alle Menschen eigentlich gerade Angst vor der Inflation, weil sie jeder Mensch spürt, sei das im Aldi an der Kasse oder an der Tankstelle oder auf dem Immobilienmarkt. Ja. Nun hat aber nicht jeder so viel Vermögen, dass er jetzt sagen könnte, ich hole mir jetzt eine Altbestandimmobilie. Was kann man denn den Menschen raten, die ihr sauer Erspartes auf dem Konto wenigstens retten wollen?
Ja, letztlich haben wir die Problematik, dass wir ja im Zinsbereich letztendlich bei Null- und Negativzinsen sind oder bei minimal positiven Zinsen und auch die Verzinsung von Lebens- und Rentenversicherung, was die Überschüsse betrifft, permanent sinkt, sodass wir praktisch aufgrund der steigenden Inflationsrate immer weiter in die sogenannten negativen Realzinsen reinrutschen. Mhm. Realzinsen sind praktisch die Guthabenszinsen in einem Betrachtungszeitraum, abzüglich der Inflation. Ne, wenn wir jetzt sagen, Deutschland ist aktuell bei einer Inflationsrate von 7% pro Jahr, das heißt, du hast jetzt auf dem Konto Geld mit 0% Zinsen liegen, wir haben eine Inflation von 7%, hast du letztendlich 7% jährliche negative Rendite oder negative Realzinsen, bedeutet letztendlich, du verlierst zurzeit 7-8% Kaufkraft deines Geldes.
Ja.
Und der Weg geht letztendlich nur eins, dass man ein Vermögen, das man jetzt irgendwo hat, dass man das wirklich aus den Geldanlagen, Versicherung, Bausparen, Lebensversicherung, Rentenversicherung oder auch Tages- und Festgelder rausnimmt und in Sachwerte investiert. Sachwerte sind Immobilien, wenn zu teuer, bleiben doch letztendlich Investmentfonds oder Aktien. Oder letztendlich, was viele mittlerweile auch intensiv tun, Edelmetalle, Gold und Silber und letztendlich Technologiemetalle, das heißt also greifbare physische Werte, die nicht beliebig wie Computergeld vermehrt werden können, sondern die irgendwo einen inneren Wert haben. Ne? Und eine Immobilie, auch ein Stück Land, ne? Oder ein Stück Wald oder letztendlich auch Gold und Silber, haben einen inneren Wert, der nicht auf Null gehen kann. Und das Wichtige ist halt letztendlich, dass Immobilien und Edelmetalle oder Technologiemetalle kein Ausfallrisiko haben. Das heißt also, der Wert von Gold und Silber oder der Wert einer Immobilie ist nicht von einem Dritten abhängig, wie es ja beim Geld ist. Das heißt, der Wert meiner Guthaben bei der Bank oder der Wert meiner Lebens- und Rentenversicherung ist ja davon abhängig, ob derjenige, der mir das Versprechen gegeben hat oder gegenüber dem ich letztendlich eine Forderung habe, wie letztendlich bonitär und wie zuverlässig der ist. Also man muss aus dem letztendlich Gegenpartrisiko raus. Und jede Geldeinheit, in welcher Form auch immer, hat immer ein Gegenpartrisiko, was ausfallen kann und dann ja bei dem letztendlich, der das Guthaben hat, zum Verlust oder Totalverlust führen wird. Ne?
Also der Normalbürger, der von unserem Finanzwesen nicht viel versteht, dazu zähle ich leider auch, der sieht ja trotzdem, wir haben eine fortschreitende Inflation und es gibt eine große Verunsicherung und viele haben vom Great Reset gehört und dass das Wirtschaftssystem gegen Null gefahren werden soll und dass das Finanzsystem eine Grunderneuerung braucht, dass es auch die Gespräche dahin gehen, Bargeld abschaffen, digitales Zentralbankgeld und so weiter. Wie konnte es denn zu dieser Entwicklung kommen? Was erleben wir denn jetzt gerade und warum? Alle sprechen vom Ende unseres Finanzsystems. Wie ist es das Ende? Wie kam es denn dazu?
Ja, letztendlich ist letztlich unser Finanzsystem durch den Zinseszinseffekt und seit 1971 durch die Abkopplung von sämtlichen physischen Grenzen in ein Stadium eingetreten, was es, ich sag mal, in der Menschheitsgeschichte bisher wirklich noch nie gegeben hat. Das heißt, die Geldgeschichte, die ist ungefähr 5000 Jahre alt. Hm. Ne? Und in dieser Phase, wo wir jetzt leben mit Null- und Negativzinsen, das ist praktisch seit 5000 Jahren einmalig, was wir hier erleben. Das sind also ganz spannende Zeiten. Und es ist letztendlich unerforschtes Terrain, weil niemand auf dieser Welt hat jemals in dem Bereich letztendlich gelebt. Das gab immer einen Guthabenszins. Das heißt, ich habe immer irgendwo dafür, dass ich jemand anderes Geld überlasse, eine Belohnung in Form von Zinsen bekommen. Und wie gesagt, im Zinseszinssystem ist ja letztendlich das Problem, dass die Geldmenge und die Schuldmenge, die ja letztendlich zwei Seiten einer Medaille sind oder zwei Seiten von dem Geldschein, dass diese exponentiell wachsen müssen, sonst kollabiert letztlich das ganze System. Mhm. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo letztendlich dieser Kollaps in greifbare Nähe rückt, weil die Welt ist so weit verschuldet wie noch nie zuvor und die Schuldentragfähigkeit, sag mal, stößt jetzt an ihre Grenzen. Und dazu kommt jetzt noch, dass praktisch die Zinsen am Markt anfangen zu steigen. Das heißt also, die Geldmenge und die Schuldmenge, wenn die unendlich wächst, aber es keine Zinsen darauf gibt, ist mehr oder weniger ja kein Problem in Anführungsstrichen. Aber wenn jetzt diese extremen Schuldenmengen, die in den letzten Jahren ja nochmal aufgebaut wurden, wenn die jetzt auf Zinsen treffen, die irgendwann vom Markt verlangt werden, dann, wie gesagt, neigt sich das System im Ende entgegen. Es ist letztendlich mathematisch und physikalisch Naturgesetz, das kann man halt letztendlich noch ein bisschen steuern, aber man kann letztlich die Naturgesetze wie Mathematik, Physik nicht aushebeln und in der Mathematik ist eines der Gesetze, dass eine exponentielle Funktion irgendwann immer gegen unendlich geht.
Oder im Chaos endet.
Oder letztendlich dann zu einem Neustart geführt wird. Aber das sind keine schlimmen Sachen, das sind normale Zyklen. Ne? Die sind natürlich so lang, dass praktisch ein Menschenleben in so einen Zyklus eigentlich nie reinpasst. Das heißt, wir immer nur unser Menschenleben in so einem Teil von so einem Zyklus verbringen, aber nur ganz wenige Menschen letztendlich am Beginn so eines Zyklus geboren werden und auch noch im hohen Alter das Ende des Zyklus erleben.
Und trotzdem gibt es ja Planspiele über viele Jahrzehnte, dass die Privatisierung unseres Geldsystems, die Abkopplung vom Goldstandard und so weiter, bis hin zu den Plänen, die jetzt im Great Reset münden, vom Weltwirtschaftsforum und dem Vordenker Klaus Schwab erdacht, dahingehend, dass es absehbar war, dass dieses Geldsystem seinem Ende entgegengeht, aber damit ist nicht im Chaos gipfelt und die jetzt diejenigen, die das Vermögen innehaben der Welt, darum nicht geprellt werden, müssen wir diesen Systemcrash nach unserem Gutdünken gestalten. Also wie Klaus Schwab sagt, kreative Zerstörung, ja. Damit sie auch oben bleiben.
Ja.
Die Schulden dieser Welt tragen ja nicht die Eliten, sondern wir einfachen Menschen.
Genau.
Und nun findet ja eine Umverteilung von fleißig zu reich statt, wie sie ihresgleichen sucht. Also die Schere zwischen arm und reich, habe ich neulich gelesen, die war noch nie so groß wie jetzt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also nicht mal der Pharao war reicher als der Sklave.
Ja.
Und jetzt steht ja ins Haus das Lastenausgleichsgesetz. Und sehen Sie auch ein Instrument zur Enteignung des kleinen besitzenden Bürgers in diesem Gesetz oder eine Möglichkeit zur Enteignung, neben der schleichenden kalten Enteignung, die wir sowieso schon über die Inflation erleben?
Letztendlich ist es so, dass mehr oder weniger die Leute, die das System steuern und die das System letztendlich von oben betrachten, denen ist schon seit vielen, vielen Jahren, ist denen bewusst, dass dieses jetzige System einfach ein zeitliches Ende hat aufgrund der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Na, das heißt, es war allen, den ersten war schon 1971, wo praktisch unser Geldsystem vom Dollar- und Goldgedeckten System in das schuldgedeckte Fiat-Money-System transformiert wurde durch die Abkopplung vom US-Dollar. Mhm. Dort war den ersten Leuten schon klar, dass das ein endliches Datum hat, dieses System. Nur halt der Zeitraum, wann es endet, ist immer noch schwierig. Und man hat letztendlich eins, man hat durch verschiedene Kniffe eben zum Beispiel das Absenken der Zinsen in den Null- und Negativbereich das Ende dieses Systems nur noch, ich sag mal, künstlich nach hinten geschoben. Ne? Und da gebe ich Ihnen im Endeffekt recht, die Vermögenskonzentration und damit auch die Machtkonzentration auf diesem Planeten ist in einem Stadium, wo wirklich, ich sag mal, eine paar Handvoll Leute so eine hohe Vermögenskonzentration erzielt haben, ne? Wo die praktisch sich mit ihrem Geld und mit ihrem Vermögen, was sie haben, alles kaufen können. Die können letztendlich Revolutionen anzetteln, die können Regierungen stürzen, also die haben alle Macht dieser Welt mittlerweile auf eine überschaubare Anzahl von Menschen konzentriert, mhm. was eigentlich letztendlich komplett gegen die Natur ist und irgendwann durch Naturgesetze auch korrigiert werden wird. Das ist also ein Prozess, den können auch Herr Schwab und seine Kollegen nicht mehr aufhalten, die können es versuchen zu moderieren oder letztendlich zu vertuschen, dass das praktisch ein systemimmanenter Zusammenbruch sein wird, der ja aus dem System heraus passiert. Und die versuchen natürlich jetzt irgendwo noch das Ganze zu verzögern durch Einführung digitales Zentralbankgeldsystem weg vom Bargeld, ne, weil nur diese Maßnahmen, zum Beispiel das Null- und Negativgeld, ne, mit Null- und Negativzinsen funktioniert nur mit, ich nenne es immer so schön, Elektrogeld, weil mit Bargeld physisch geht das nicht. Ne, sonst müssten sie immer wieder Geld verbrennen. Also wenn sie Negativzinsen haben, müssten sie regelmäßig Geld verbrennen, ne, um die Geldmenge kleiner zu machen. Und das funktioniert nicht. Und der Great Reset ist meiner Meinung nach, persönliche Meinung, ein letzter Versuch, das System noch irgendwo ein paar Jahre oder ein paar Monate aufrechtzuerhalten, wird aber meiner Meinung letztendlich scheitern, weil wir müssen davon ausgehen, wir reden immer von unseren Führern, von Herrn Schwab und wie die alle heißen, aber das sind die Führer der sogenannten westlichen Welt. Und die westliche Welt sind letztendlich Europa oder die EU und Nordamerika, sprich Kanada, USA. Circa 1 Milliarde Menschen und der Rest der Welt sind die restlichen 6 Milliarden Menschen. Und der Rest der Welt hat definitiv teilweise ganz andere Pläne, wie das Ganze nach dem Zusammenbruch weitergehen wird, das heißt, wie das neue System gestaltet werden soll. Und dort kommt es halt letztendlich immer offensichtlicher zu Konflikten.
Aber es gibt ja auch diese chinesische Dystopie, die ja eigentlich in Pilotprojekten schon realisiert wird, auch ein digitales Geld und Grundeinkommen gekoppelt, aber an den Social Credit, den man hat und auch ein Geld mit Ablaufdatum. Du kriegst deine, was weiß ich, wie viel Yen im Monat, wenn du lieb bist. Und wenn du es bis zum Ende des Monats nichts verbraucht hast, dann Pech gehabt, dann wird es gelöscht und im nächsten, sodass man keine Möglichkeit hat, sich selber etwas aufzubauen, selber etwas anzusparen. Also man bleibt immer abhängig. Du kannst ja alles mieten. Wir haben zwar die Mietsache, wir besitzen sie, wir reichen, aber wir geben sie dir zur Verfügung zum Mieten. Also der Bürger, der in vollkommener Abhängigkeit ist. Und das ist ja, meine China ist, denke ich, der neue Hegemon der Welt. Also die USA ist ja quasi schon abgelöst.
So ist es.
Und ja, auch wenn sie richtig sagen, die westliche Welt ist nur 1 Milliarde Menschen, haben wir auf der anderen Seite das Schwergewicht China, die wirklich ja noch mit viel krasseren Dystopien voranschreiten. Ja. Na, wie sehen Sie das denn?
Das Problem ist letztendlich genau, dass China praktisch ja der asiatische Raum wird praktisch die nächsten Jahrzehnte die Welt wirtschaftlich, handelsmäßig letztendlich dominieren. Mhm. Haben wir aber, der Westen hat das selber zu verschulden, indem wir halt einfach freiwillig und ohne äußeren Druck unsere gesamten Produktionskapazitäten einfach dorthin verlagert haben. Und letztendlich derjenige, der auf den Rohstoffen sitzt, der auf den Energiereserven sitzt und der letztendlich auf den Produktionsmitteln sitzt, das sind ja großteils die Asiaten, der bestimmt letztendlich den Weg. Ne? Und ob das in China so weit kommen wird, wird man sehen. Man hat es in einigen Großstädten getestet. Es gibt natürlich auch letztendlich wieder das Thema, wie erfolgreich wird das ganze Projekt. Und die Menschen sind kreativ, die werden andere Wege finden. Das heißt, es werden sich wieder alternative Sachen bilden wie Tauschkreise, wo die Leute einfach gar nicht mehr in dieses staatlich kontrollierte Geld- und Wirtschaftssystem reingehen, sondern wo die parallele Wirtschaftssysteme aufbauen. Und das nächste ist, man muss ja sich so vorstellen, China ist ja in der gleichen Situation wie der Rest der Welt. Das heißt also auch, denn ihr Geld- und Finanzsystem steht vor dem Zusammenbruch. Und die Frage ist, letztendlich, man muss ja davon ausgehen, wenn das jetzige Finanz- und Wirtschaftssystem, sag mal, runtergefahren wird oder zusammenbricht, alles, was darauf basiert, und zwar das Geldsystem ist ja die Basis, ne, und alles, was da drauf gebaut wird, die Staaten, Strukturen, die EU, Euro etc. pp., wird ja ein Großteil mit erstmal unter die Räder kommen, wenn das Fundament sich auflöst. Und wie das danach weitergeht, was dort für neue Strukturen entstehen, wer im Endeffekt auch in China an die Macht kommt oder ob China letztendlich in mehrere Teilstaaten zerfällt, das ist alles nicht absehbar. Meiner Meinung nach wird es zu diesen Feldversuchen nicht mehr flächendeckend kommen, weil A, denjenigen, die diese Sachen umsetzen, einfach die Zeit fehlt. Und später, nach letztendlich vielleicht im Neustart, werden den Staaten die personellen, finanziellen Ressourcen fehlen, um solche Sachen durchzusetzen. Ich brauche ja immer eine Idee und ich muss ja Geld und Ressourcen haben, um meine Ideen auch umzusetzen. Und eine Staatsquote, wie wir sie heute in der westlichen Welt und auch in China haben, mit so einem großen Behördenapparat, so vielen Beamten, so vielen Polizisten, Soldaten, ist in einem neuen Geldsystem, was nicht mehr auf diesem Schuldgeldsystem und einer unendlichen Geldmengenausweitung basiert, ist überhaupt nicht mehr darstellbar. Ja, das Deutsche Kaiserreich im Beispiel mit dem stabilen Vollgeldsystem und auch die britische Krone und auch die anderen monarchistisch organisierten Staaten in Europa, die hatten Staatsquoten, die waren irgendwo zwischen 5% und 8%. Ne? Der Rest war freie Wirtschaft und organisiert. Es gab also kaum staatliche Eingriffe und der Staat hat sich damals, und das ist so wichtig, eigentlich auf die Kernaufgaben, nämlich eine funktionierende Justiz, innere und äußere Sicherheit konzentriert. Mhm. Ne? Und so stelle ich mir das persönlich vor. Das heißt also, dass diese ganzen Pläne nur noch teilweise oder kurze Zeit in gewissen Regionen der Welt, vielleicht in USA, Kanada, Nordeuropa, wie auch immer, EU, noch umgesetzt werden, aber dauerhaft nicht machbar sind. Ressourcen fehlen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man versucht, eben diese Staatsquote, also diesen Staatsapparat, Militär, Beamtentum und so weiter, zunehmend durch KI, künstliche Intelligenz, durch Robocops und so weiter, diese ganzen perversen Sachen, die ja schon erfunden sind, die gibt es ja schon, den Roboterhund und so, der auf Patrouille ist. Das ist ja gruselig und ich merke immer, dass mir das total Angst macht. Und dann erwische ich mich auch immer wieder dabei, hey, du hast schon wieder Angst bekommen. Das wollen die doch, oder? Angsterzeugung ist doch ein uraltes Herrschaftsinstrument.
Ja, letztendlich muss man letztendlich selber entscheiden, ob man sich in diese Themen reindenkt, weil im Endeffekt, du weißt ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt also, mit welchen Dingen beschäftige ich mich und lasse ich mir jetzt im Endeffekt über alle Sachen, Klimawandel, Atomkrieg, Russland, Roboter, KI, Great Reset, gehe ich in diese Themen rein und gehe damit in Resonanz und gehe damit in die Angst? Oder mache ich mir Gedanken, sage, was bedeutet das eigentlich in der Praxis, was die wollen? Ist das realistisch? Ist das umsetzbar? Welche Rahmenbedingungen brauche ich? Und ein gutes Beispiel ist jetzt wieder mal um die C19-Problematik, ne? Dass ja auch in der BRD und überall diese...
Was für eine Problematik? C19?
Ja, die Covid-19.
Ach so, ja klar.
Die Covid-19-Problematik. Da sieht man es ja ganz deutlich, dass zwischen dem Wunsch von denjenigen, die dort oben letztendlich uns, sagen wir, versuchen, da in Kontrolle zu halten und dem, was wirklich machbar ist, eine riesen Lücke klafft und die wird immer größer. Mhm. Ne? Das heißt, die Impfpflicht wurde nicht eingeführt, konnte nicht eingeführt werden, weil es einfach nicht machbar ist. Ne? Das hat ja der Gregor Gysi mehrmals gesagt, dass man Gesetze, die man nicht einführt, ein Gesetz, das man nicht durchsetzen kann, nicht eingeführt werden muss. Und so ist das genauso mit diesen ganzen, ich sag mal, Horrorszenarien für die negative Situation der Zukunft, ne, dass viele Dinge, die halt sich wünschen und vorstellen, dass die einfach an der wirtschaftlichen und letztendlich physikalischen Realität vermutlich lange scheitern werden. Und man sieht, dass denen die Zeit davonläuft, ne, dass die immer mehr Druck machen, dass die da immer schneller in die Bewegung kommen, weil, ich sag mal, letztendlich, man hat's ja immer mit dieser Softpower versucht, ne? Also früher hat man ja, sag mal, in den 19. Jahrhundert hat man ja mit Hardpower, also mit Diktaturen versucht, Dinge durchzusetzen und hat ja da irgendwann mal nach dem Zweiten Weltkrieg auf das System der sogenannten Softpower gesetzt, wo man sagt, wir müssen die Leute abholen und müssen das alles irgendwie so verstecken, dass die Leute das alles freiwillig mitmachen.
Glauben, dass es Demokratie ist.
Genau. Und den Leuten das einreden, dass es eigentlich das Beste für alle wäre. Und das dauert natürlich. Das heißt also, Softpower ist ein Prozess, der viel länger dauert, der viel weiter ausholt und wo man psychologisch, massenpsychologisch viel höher ansetzen muss, aber der eben, wie gesagt, eine gewisse zeitliche Vorlauf braucht, um die Leute, wie man so schön sagt, abzuholen und in die Freiwilligkeit zu bringen. Ne? Und die Zeit haben die meiner Meinung nach nicht mehr, weil das Finanzsystem die nächsten 2-3 Jahre wirklich in große Probleme rutschen wird. Letztlich hat es ja schon begonnen, ne? Wenn man sich anguckt, was im Zuge der Ukraine-Krise passiert an den Finanzmärkten, sieht man ja schon, dass, ich sag mal, für das geübte Auge zu sehen, für die meisten noch völlig unbekannt, das Finanzsystem ja schon abgebaut und umgebaut wird.
Also gut, dass Sie das ansprechen, Ukraine, denn ich wollte auch fragen, wie sehen Sie das? Man hört ja, der US-Dollar verliert seinen Stellenwert als Leitwährung der Welt. Der Rubel wird goldgedeckt werden oder ist schon dabei. Was kommt denn da auf uns zu? Und ist das vielleicht auch eine Beispielwirkung für den Rest der Welt?
Das sind letztendlich Auflösungserscheinungen. Ne? Das heißt also, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja dieses dollarbasierte Geldsystem eingeführt, was ja die USA in die privilegierte Stellung gebracht hat, dass nicht nur der Dollar ihre nationale Binnenwährung ist, sondern der Dollar letztendlich auf der ganzen Welt als Weltleitwährung benutzt wurde. Das hat den Effekt, dass die USA ihren Währungsraum auf die Welt ausgedehnt hat und damit sichergestellt wurde, dass solange wie die Wirtschaft wächst, solange wie der internationale Handel wächst, die Nachfrage nach Dollar permanent wächst. Und das hat die USA ja eigentlich in die Situation gebracht, dass die sich weltweit bis über, sag mal, über beide Ohren verschulden konnte und mit ihrem Militärapparat im Hintergrund letztendlich auch die Einhaltung dieses Regimes durchsetzen konnte. Und dieses Regime, das heißt, dieses dollarbasierte Weltfinanzsystem löst sich gerade auf, indem immer mehr Staaten erkennen, dass es alles auch ohne Dollar funktioniert. Und man hat es ja schon gesehen, dass verschiedene Länder wie Saudi-Arabien und so weiter jetzt auch drüber nachdenken, ihre Außenhandelsbeziehungen, was das Thema Öl, Gasverkauf, nicht mehr über den Dollar abzuwickeln, sondern dass die einfach sagen, wir können zwischen unserem nationalen Währung und den Währungen der Käufer, also mit Rubel oder indische Rupie oder japanische Yen oder ja, Renminbi in China, können wir Geschäfte machen. Und das führt dazu, dass der Dollar seinen Wert und seine Stellung als Weltleitwährung verliert und die USA damit Einfluss verlieren, weil die USA ja dann keinen Einfluss mehr haben auf die Geschäfte, die Welt miteinander macht. Zurzeit ist es ja so, dass du ja als Staat oder als international tätige Firma automatisch der US-Rechtsprechung unterliegst, wenn du für die Geschäfte den US-Dollar verwendest. Und das wird sich auflösen. Das heißt, die USA verlieren über den Dollar einen großen Hebel und auch viel Einfluss. Und ja, das wird halt ein Prozess, der angelaufen ist, der ist auch nicht mehr umkehrbar. Ne? Weil die Welt wird sich immer mehr vom Dollar lösen und damit wird der Dollar letztendlich einen ganz anderen, niedrigeren Stellenwert bekommen.
Also unser Finanzsystem ist im kompletten Umbau begriffen, weil es auch mathematisch und auch naturwissenschaftlich in anderen Betrachtungspunkten überhaupt nicht anders möglich ist. Ne? Sie sagten, eine exponentielle Kurve muss im Chaos enden. Und da sind wir jetzt. Aber es gibt ja noch andere Entwicklungen auf der Erde, die wirklich an den Point of No Return gekommen sind, beziehungsweise wo eine Wende zwingend notwendig ist. Also ich spreche von dem drohenden Ökozid. Damit meine ich jetzt nicht den vermeintlich menschgemachten Klimawandel, sondern die Zerstörung von Wäldern, die Verunreinigung unserer Ozeane, die Zerstörung ganzer Populationen, die Zerstörung von Wildnis, die Oberflächenversiegelung und die damit zufolge die Aufheizung der Welt. Also kurzum, die Zerstörung unserer Lebensgrundlage, unserer Umwelt, unserer Böden und so weiter und so fort. Also auch da ist ja ein radikales Umdenken nötig und da kommt ja auch Heilsbringer wie unsere Vordenker aus der Melinda-Gates-Stiftung oder aus dem Weltwirtschaftsforum und sagen, ja schlussendlich brauchen wir auch viel weniger Weltbevölkerung. Also keine Ahnung, wie man das umsetzen möchte, mit Geburtenkontrollen oder mit anderen Dingen, keine Ahnung. Sehen Sie das auch so, wie die Leute, unsere elitären Vordenker?
Also letztendlich ist es so, das Geldsystem ist ja letztendlich die Voraussetzung für eine arbeitsteilige Wirtschaft. Na, ohne das Geldsystem könnten wir im Endeffekt diese komplexe Wirtschaft und diesen komplexen Handel, den die Menschheit aufgebaut hat, überhaupt nicht bewerkstelligen. Und wichtig ist halt zu wissen, dass das Geldsystem letztendlich die Basis und die Ursache ist. Das hat mal Lenin gesagt. Lenin hat mal gesagt, im Endeffekt, das Geld letztendlich ist das Blut in den Adern der Wirtschaft und wenn man ein Land oder eine Wirtschaft oder eine Gesellschaft zerstören will, muss man das Blut vergiften, sprich das Geld vergiften. Und das Thema ist letztlich, dass dieses Geldsystem, was wir haben, das heißt also mit exponentiell wachsenden Geld und exponentiell wachsenden Schuldmengen in der Realität, also in der physikalischen Welt, zum Erhalt praktisch auch eine exponentiell und ständig wachsende Wirtschaft bedarf. Das heißt also, mit einer Wirtschaft, die auf im Endeffekt Nachhaltigkeit beruht oder mit einer wirtschaftlichen Ausrichtung, was sagt, mit einer Bewahrung, das heißt also Werte schaffen und erhalten, würde das Geldsystem nicht funktionieren. Das heißt, unser Geldsystem erzwingt ein immer schneller, immer höher, immer weiter, was ja letztendlich dazu führt, dass wir unseren Planeten, sagen wir mal, schon nachhaltig zerstört haben und auch weiter zu stören, weil letztendlich eine Wirtschaft, die letztendlich auf dem Erhalt und im Schonen der Ressourcen basiert, würde mit unserem Geldsystem nicht funktionieren. Und darum sind ja diese Aussagen von Politikern, auch von Diplomphysikern, die da von permanenten und zukünftigen Wachstum reden, meiner Meinung nach völlig falsch, weil die an der wirtschaftlichen Realität vorbeigehen. Die Erde ist letztlich ein geschlossenes System. Und in einem geschlossenen System, wo nichts dazukommt und wo nichts wegkommt in dem Sinne, kann ich nur zeitlich begrenzt exponentielle Funktionen abbilden. Na, das ist wie so, wenn du in einem direkten Aquarium nimmst und steckst dort Pflanzen rein, die Pflanzen wachsen irgendwann aus dem Aquarium raus. Na, oder wenn du einen Deckel drauf machst, platzt irgendwann das Aquarium, weil die Pflanzen so groß werden, dass die das Aquarium sprengen. Und so ist das mit dem Geldsystem und mit der Erde letztendlich auch. Und man sieht es ja, es gibt ja diese interessante Geschichte, diesen Earth Recovery Day, vielleicht schon mal gehört, wo praktisch
Welterschöpfungstag
wo praktisch berechnet wird seit einigen Jahren, ab welchem Tag wir praktisch die Ressourcen, die wieder regenerierbar sind, verbraucht haben und ab wann wir letztendlich auf Verschleiß fahren. Ja. Und dieser Tag wächst ja immer weiter. Das heißt also, wir sind, ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir an den Punkt kommen, dass wir praktisch schon im Juni, das heißt also vor Jahresmitte, einen Punkt erreicht haben, wo wir den Rest des Jahres wirklich auf Verschleiß unwiederbringlich fahren. Und es gibt auch Zusammenhänge, die sind letztendlich wissenschaftlich erwiesen, zwischen der Entwicklung der Geldmenge und der Entwicklung der Bevölkerung auf der Erde. Na, das heißt also, immer wenn die Geldmenge geankert war, das heißt, wenn die Geldmenge durch Edelmetall, Gold, Silber gedeckt war und die Geldmenge ein natürliches Wachstum hatte, nämlich fast linear, gab es auch letztendlich nur eine lineare und gesunde Entwicklung der Bevölkerung. Mhm. Und sobald die Geldmengen deutlich ausgeweitet wurden, das heißt also, indem man die Geldmengen schneller und unnatürlich wachsen ließ, ist zeitversetzt auch ein unnatürliches Bevölkerungswachstum in Gang gekommen. Und das, wie gesagt, wissen die Kollegen Bill Gates und so weiter, die kennen diese Zusammenhänge alle und wissen auch letztendlich, dass wenn das Geldsystem das wir jetzt kennen, implodiert, explodiert, abgeschalten wird, wie auch immer, dass das auch im Endeffekt die Auswirkung dieser Neustartgeschichte auch erheblich auf die Weltbevölkerung auswirken wird. Ne? Also es gibt da Berechnungen, wo man sagt, okay, die Hälfte der Weltbevölkerung könnte dort schon im Endeffekt extrem in Mitleidenschaft gezogen werden.
Also uns stehen wirklich krasseste Verwerfungen und Umstrukturierungen bevor. Wie kann sich denn der Einzelne dafür wappnen? Also sowohl materiell, um das, was er hat, irgendwie zu retten, aber auch psychisch, um da nicht vor Angst kaputt zu gehen?
Ja, letztendlich schwierige Frage. Ne? Erstmal muss man sich über die Sachen bewusst werden. Mhm. Ne? Das ist der erste Punkt, dass man sich über diese Sachen bewusst wird und dass man sich darüber bewusst wird, dass das Leben, wie wir es kennen, einfach mal nicht so weitergeht. Dass wir haben in Europa seit 1945 bis jetzt das extreme Glück gehabt, in friedlichen Zeiten mit wachsendem Wohlstand und die letzten 10, 15 Jahre eigentlich wachsender Wohlstand ohne Inflation bei relativ stabilen Preisen zu leben. Und das sind aber in der Menschheitsgeschichte kurze Momente des Glücks. Na, das sind wirklich Zeiten, die völlig ungewöhnlich sind. Also in Europa jahrelang oder Jahrzehnte keine Kriege, das ist in der europäischen Geschichte also ein einmaliger Zeitpunkt. Das gleiche gilt natürlich für alle anderen äußeren Umstände. Also wir haben wirklich eine sehr glückliche Phase, in der wir jetzt leben. Und dass diese glückliche Phase aber, sag mal, auf Pump für die Zukunft aufgebaut wurde und auch unser Wohlstand teilweise auf Pump in die Zukunft aufgebaut wurde, das ist wenigen Leuten klar und dass es halt nicht so weitergehen kann, ist erstmal der erste Punkt. Es gibt da so einen Spruch von einem Ökonom, der hat gesagt, das, was man vorfrisst, das muss man irgendwann nachhungern. Das ist weil alles, was wir jetzt auf Pump gemacht haben, das heißt also die Schulden, die wir aufgebaut haben, wo wir eigentlich, sag mal, unsere Kinder, unsere Enkelkinder mit Schulden bebürden, die sind noch. Teilweise sind die Menschen noch gar nicht geboren, die eventuell diese Schulden abtragen müssen. Mhm. Ne? Das wird irgendwann glattgestellt und dann werden die Menschen letztendlich diese Sachen, die jetzt, sag mal, überschossen wurden, werden die dann letztendlich nachfasten müssen. Und das ist halt der erste Punkt. Der zweite ist, man muss wissen, dass alles zyklisch ist. Ne? Mhm. Das ist nichts Lineares, es sind alles in der Natur, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So sind auch die ökonomischen Zyklen. Das heißt, es gibt immer ein Auf und Ab. Es gibt immer Wendepunkte. Und wir sind jetzt hier am Ende von einem großen Drei-Generationen-Zyklus. Ne? Und das stellt einen Wendepunkt auch in dieser Zyklik dar. Ob die Zyklen Naturgesetzen folgen oder ob die auch gesteuert gemacht werden, ist schwer zu sagen. Aber fest ist eins, sie existieren. Und wir müssen uns einfach gedanklich darüber klar werden, dass wir, sagen wir mal, ein paar unangenehme Zeiten klarkommen und wo man halt einfach sagen muss, okay, das Leben wird halt nicht mehr so weitergehen, wie wir es kennen, in dem Luxus, in dem Überfluss.
Die Menschen, die kleine Handvoll Menschen, die dafür verantwortlich ist, in was für einer Welt wir leben, also die da maßgeblich dran gearbeitet haben, sind meines Erachtens nach keine guten Menschen. Es gibt sogar viele, die sagen, das sind auch okkulte Kreise, unser Geldsystem ist satanistisch. Und es kann einem ja schon Angst werden, wenn man die Pläne dieser Eliten verfolgt. Und Sie sind Familienvater, ich habe Kinder. Wie sehen Sie denn deren Zukunft? Haben Sie da Sorge um die Zukunft unserer Kinder? Oder sagen Sie, das Gute wird obsiegen und es wird sich finden? Wie ist Ihre eigene Motivation?
Ja, letztendlich haben die natürlich ganz düstere Pläne und auch das Geldsystem ist natürlich komplett wieder Natur, wie alle pyramidalen Systeme, in denen wir uns ja befinden, ja wieder natürlich sind. Und klar macht man sich Angst, macht man sich Gedanken um die eigene Familie, um die Kinder, wie das weitergeht, was die für ein Leben führen werden. Aber letztendlich muss man eins feststellen, die Natur wird es langfristig richten. Ne? Das heißt also, diese vielleicht auch Extreme, die wir jetzt haben, die werden durch die Natur, durch Mathematik, Physik und einfach durch die Realität werden diese Dinge langfristig korrigiert werden. Also die Pläne von Bill Gates und anderen Sachen, die werden meiner Meinung nach nur noch kurzfristig von Erfolg geprägt sein, aber die sind einfach letztendlich mit unserer Realität nur noch schwer vereinbar. Und das macht mich eigentlich optimistisch. Und ich persönlich gehe mit diesen ganzen negativen Sachen ein wenig in Resonanz. Das heißt, ich versuche mich auf die positiven Dinge letztendlich zu konzentrieren, weil eins ist klar, wenn das System, was jetzt hier, sagen wir, sich dem Ende neigt, es wird ein neueres und wird ein besseres System kommen. Mhm. Und so schlimm wie das alles sein wird, aber die Erde braucht diesen Neustart, Ne, weil wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt hier weitermachen und auch das Thema, was wir die letzten 2 Jahre hatten, hat bei wenigen Leuten zum Umdenken geführt. Ne? Das heißt, die meisten Leute fallen sofort wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurück. Das heißt, wir müssen schnell in Urlaub, wir müssen konsumieren. Also diese ganzen Dinge, ne, die die Erde natürlich nachhaltig kaputt machen, die müssen letztendlich auf ein normales Maß beziehungsweise verschiedene Dinge auch komplett abgeschalten werden. Sonst machen wir den Planeten wirklich so weit unbewohnbar, dass uns keine Kryptowährung, dass uns auch kein Social Credit System, dass uns das eigentlich alles nichts mehr hilft. Mhm. Na, und das stimmt mich halt eigentlich froh, dass praktisch dieser Schnitt jetzt kommen muss, damit die Welt wieder lebenswert wird für unsere Kinder und Enkelkinder.
Und das Alte muss erstmal sterben, ja, damit das Neue entstehen richtig, kann und das Sterben kann eben auch ein unschöner Prozess sein.
Ja, das letztendlich ist ein Auflösungsprozess, der läuft und ich sag mal, untergehende Systeme wehren sich natürlich. Ne? Das ist halt letztendlich der Punkt. Das ist unangenehm, wenn solche Systeme, die ja wirklich über Jahrhunderte teilweise manifestiert wurden, wenn die sich auflösen. Aber egal, wo du hinguckst, ob das nur unsere gesetzliche Rentenversicherung ist, ob das unser Geldsystem ist, ob das die Überschuldung ist, wie auch immer, wir sind an dem Punkt, wo praktisch eine Umkehr schon 10 Jahre weg ist. Ne? Das heißt, also der letzte Punkt, wo man hätte können vielleicht das stabilisieren, war vielleicht 2000 oder vielleicht 2010. Na, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo diese Systeme so irreparabel kaputt sind. Die sind nicht mehr reformierbar. Na, die sind halt so weit über letztendlich den Abgrund hinausgeschossen, na, dass es da keine Umkehr mehr gibt. Und egal, was man jetzt dort noch sich an Tricks und Kniffen einfallen lässt, das kann es nur noch meiner Meinung nach aufhalten, verzögern. Aber letztendlich nicht mehr. Na, das ist halt letztlich nur eine Frage der Zeit.
Wissen Sie, was mir auffällt? Die Vernetzung, die im Moment stattfindet, eigentlich seit Corona, da treffen sich viele Menschen, die sich gegenseitig Halt geben und die auch mit dem Ziel vor Augen neue Welten erschaffen möchten, kleine Paradiese, das Neue selbst in die Hand nehmen. Und all diese Leute, die diesen Erweckungs- oder Aufwachprozess durchlebt haben, wie Sie ja auch, die werden auch zunehmend wieder mit ihrer eigenen Spiritualität konfrontiert. Also in der Gestalt, dass sie erstmal merken, dass sie spirituelle Wesen sind. Ja. Das finde ich total spannend, denn das ist das, was mir persönlich Hoffnung macht. Diese Leute, die da die KI implementieren möchten und die den Transhumanismus als goldenes neues Kalb umtanzen, die entfernen sich doch zunehmend von allem, was heilig und spirituell und menschlich ist.
Ja.
Und das kann doch eigentlich nichts werden.
Ja, letztlich ist es halt so, die Tendenz ist die, dass sich die Menschheit vielleicht global und auch, sagen wir mal, in Kleinkreise, dass sie sich einfach aufspaltet. Und zwar in diejenigen Menschen, die an das alte System glauben, an das alte System sich auch festklammern und sich mit dem neuen System oder mit den negativen Seiten des alten Systems nicht beschäftigen wollen. Und Leute, die halt sagen, so kann das einfach nicht weitergehen, wir müssen uns Gedanken machen über was Neues. Na, und das ist ja wieder das Thema Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also wenn ich mich wirklich mit neuen Dingen beschäftige, mit Alternativen, mit Selbstversorgung, mit Aufbau von Tauschkreisen, wo ich gar kein Geld mehr verwende, sondern wo ich halt mit meinen Nachbarn, mit Freunden Waren und Dienstleistungen nicht monetär austausche und da halt schon letztendlich dem System meine Energie entziehe und meine Aufmerksamkeit, ne, schaffe ich damit natürlich ganz andere Sachen und ich komme natürlich übers Gesetz der Resonanz automatisch mit Menschen in Kontakt und ziehe Leute in mein Umfeld, die ähnlich, sag mal, unterwegs sind, die ähnliche Gedanken haben, die halt praktisch mit den positiven Dingen letztendlich durch die Welt gucken und die Hoffnung haben und vielleicht auch dann schon den festen Glauben daran, dass es einfach nur noch nach dem Ende der jetzigen Geschichte nur noch besser wird für alle. Und das ist ja ein Punkt. Das heißt also die Vernetzung, zu gucken, okay, investiere ich jetzt in mich und mein Wissen? Investiere ich in vielleicht eine Autarkie? Da gibt es ja mittlerweile interessante Systeme, wo man halt auf kleinem Raum viele Nahrungsmittel anbauen kann, wo ich sage, ich kann mich und meine Familie, unabhängig von dem, was da draußen passiert, von Logistikproblemen, Aldi und Lidl, kann ich meine Familie mit gesunden Lebens- und Nahrungsmitteln versorgen. Ich kann mein Geld und mein Vermögen aus dem Geldsystem in Sachwerte investieren, Wald, Land oder Edelmetalle, Technologiemetalle oder eine kleine Immobilie, wie auch immer. Ja, und diese Netzwerke bilden sich immer mehr und es kann durchaus sein, dass das wirklich mal wie so eine parallele Geschichte wird, dass es einfach ein paar Leute gibt, die letztendlich das alte System leben und auch alles mit sich machen lassen, einen Transhumanismus mit durchgehen. Es wird andere geben, die einfach sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe in ein eigenes System rein. Also das kann durchaus passieren, dass es da getrennte Welten geben wird. Ne? Sie kennen das ja vielleicht von ihren Eltern, da gab es ja auch Parallelstrukturen, die halt nicht mehr mit Geld funktioniert haben, wo dann halt wirklich Sachen miteinander getauscht wurden und man dort versucht hat, das DDR-System zu umgehen, ne, durch Nachbarschaftshilfe, durch Tauschkreise, durch andere Sachen. Und das ist halt ein Weg, der, denke ich mal, von immer mehr Leuten erkannt und akzeptiert wird und der, je mehr Leute mitmachen, auch immer besser funktionieren wird.
Ja, und man merkt den Leuten an, dass denen das unwahrscheinlich gut tut. Also, dass die scheinbar auch wirklich in den letzten Jahrzehnten das vermisst haben, diese Mitmenschlichkeit, dass diese Verbindlichkeit, auch dieses Kleine.
Das Beste daran ist letztendlich eins, dass die Menschen merken, dass es eigentlich viel mehr Leute gibt, die ähnlich denken und ähnlich die Dinge betrachten und vielleicht auch ähnliche Ideen von der Zukunft haben und man sich eigentlich immer weniger alleine fühlt. Ne? Also je mehr das Netzwerk wächst und je mehr Leute man hat, desto bewusster wird einem, dass es eigentlich sehr, sehr viele sind, die schon in die Richtung denken und dass wir eigentlich keine Verrückten oder keine Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler sind, sondern dass es viel, viel mehr Leute gibt, die in die gleichen Gedankengänge reingehen, die teilweise das schon viel aktiver leben. Ne? Man kann ja da immer von solchen Leuten lernen. Und ich sehe halt eins, ob nun durch das, was jetzt passiert, durch das, was die letzten 2 Jahre war, der Kreis derjenigen Menschen, die anfängt, ihr Weltbild neu zu sortieren, wird täglich größer. Ich sage immer so, es wachen jeden Tag wieder ein paar neue Menschen auf, die in eine andere Richtung blicken und die sich einfach von diesen ganzen Angstprogrammen immer weniger steuern und beeinflussen lassen und damit natürlich auch selber immer besser drauf kommen. Ne, was ja auch dann sich in einer besseren körperlichen und gesundheitlichen Konstellation auswirkt. Wenn man weiß, wie die Psyche auf den Körper und die Gesundheit wirkt, ne, dann sind halt positive Gedanken immer nicht schlecht.
Und vielleicht hat ja sogar unser Gespräch heute dazu beigetragen, dass der ein oder andere seinen Aufwachprozess verstärkt oder auch es Mut macht, dass sich die Menschen eben wirklich vernetzen, um sich gegenseitig zu helfen und um diese neue Welt entstehen zu lassen, die wir uns wünschen.
Ja. Ja, letztendlich ist das die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, dass man wirklich sagen muss, ich darf mich nicht mehr mit dem untergehenden Alten und mit dem Schlechten beschäftigen und meine Energie dorthin verballern, auch nicht in die Bekämpfung, das heißt also auch das alte System nicht mehr bekämpfen, sondern einfach die Energie rausnehmen und in die positive Richtung gehen. Das heißt, weil in dem Moment, wo ich was Altes bekämpfe, ne, kriegt das Alte auch meine Energie. Das ist letztendlich so und letztendlich mit dem positiven Gedanken, mit positiven Beschäftigungen, also raus in die Natur, gucken, wie kann ich mich vernetzen, was kann ich mit Nachbarn, mit Freunden zusammen machen. Ne, habe ich irgendwann mal einen Punkt, wo ich sage, ich brauche verschiedene Sachen nicht mehr, weil ich kenne dann einen Dachdecker, ich kenne einen Bäcker, ich kenne einen Landwirt, ich kann selber was machen, ich bin vielleicht Klempner oder habe andere handwerkliche Fähigkeiten und sage, okay, ich kann dir hier helfen, du kannst mir hier helfen. Ne? Und damit entziehen wir ja praktisch dem jetzigen System auch, sag mal, unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie. Ne? Und das ist halt ein Prozess, ne, wo die Menschen halt, sag mal, aktiv mitwirken können, um einen sanften Übergang in eine neue, hoffentlich lebenswertere, bessere Welt zu schaffen. Und letztendlich die Angst zu verlieren. Ne? Das ist immer das Thema, warum haben die Leute jetzt so eine Angst? Es kommt eine Ungewissheit. Wir wissen zwar, dass es zu Ende geht mit dem aktuellen Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem, das ist klar. Wir wissen aber nicht wann, wir wissen auch nicht wie und wir wissen auch noch nicht, was danach kommt. Und diese Unsicherheit oder diese Unbekannte, ne, die macht vielen Leuten halt Angst. Und dann kommen die Politiker und die Medien und bringen die nächsten Sachen. Wir haben Angst vor dem Klimawandel, wir haben jetzt Angst vor den neuen Krankheiten, wir haben Angst vor Atomkrieg, wie auch immer, ne, Angst vor der KI, Angst vor bargeldlosem Zahlungsverkehr. Na, und auf diese Angstprogramme darf man einfach nicht mehr einsteigen. Man muss halt sich zurücknehmen und sagen, okay, das wird alles anders kommen. Und damit kann man halt, denke ich mal, sich auf die positiven Dinge, das heißt Vermögensschutz im Bereich Sachwerte und halt Aufbau eigener Strukturen letztendlich beschäftigen, gucken, dass man autark wird, was die Lebensmittelversorgung betrifft. Ne, und dann halt einfach positiv bleiben, meiner Meinung nach. Das ist das Wichtigste jetzt, positiv zu bleiben. Und immer letztendlich zu sehen, dass das, was jetzt neu entsteht, definitiv besser sein wird, als was jetzt untergeht.
Besser hätte ich das jetzt als Schlusswort auch nicht formulieren können. Genau, wir sollten uns auf jeden Fall keine Angst machen lassen und uns auch aus dem System in der Gestalt rausnehmen, dass wir ihre Spiele einfach nicht mehr mitmachen, sondern uns auf das konzentrieren, was wir möchten. Herr Gärtner, ich danke sehr für das Gespräch, für Ihre Expertise und auch für Ihre hoffnungsvollen Ausblicke, die Sie mir und unseren Zuschauern geschenkt haben.
Bitte, vielen Dank.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, auch ihr konntet aus dem Gespräch etwas mitnehmen. Wie ihr merkt, in den letzten Gesprächen ging es ganz häufig um Vernetzung. Das ist dann doch wirklich die Quintessenz, egal welche Gespräche wir hier im Bus geführt haben. Das passiert überall und ich glaube, das ist wirklich ein verdammt guter und extrem wichtiger Weg. Vernetzt euch, haltet zusammen, wir bauen das Neue. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mitfahrt und ich sage bis dahin, tschüssi, eure Juliane.